Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Nun, wir wollen heute ein besonderes Thema besprechen, nämlich wir wollen über die Dreieinigkeit sprechen. Das ist ein Thema, da haben wir schon einige Mails zu bekommen, dass das endlich mal angesprochen werden muss. Und jetzt ist es doch endlich gelungen, auch den Christopher Kramp ins Studio zu holen. Schön, dass du da bist. Danke dir.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Das Thema Dreieinigkeit ist was, damit hast du dich bestimmt schon in deinem Leben ganz viel beschäftigt. Und es ist was, was wir heute miteinander besprechen wollen. Ich möchte zuerst so ein bisschen über Dreieinigkeit sprechen, dann auf den Vater schauen und auf den Sohn, auch auf die Unterschiede. Ich möchte auch ein paar schwierige Texte mit dir behandeln. Und ich weiß, dass ich will nochmal über den Heiligen Geist sprechen und andere Themen noch, aber dafür würde ich ganz gerne noch einen zweiten Vortrag nehmen. Das heißt, wir müssten zwei Teile machen. Das ist also Dreieinigkeit 1 und später nochmal Dreieinigkeit Teil 2, um alles irgendwie zusammenzukriegen, weil es, glaube ich, relativ groß ist. Nun, wenn wir über Dreieinigkeit sprechen, wie geht man ran an dieses Thema? Wie nähert man sich so einer Diskussion?
Das ist eine gute Frage und eigentlich die wichtigste Frage überhaupt. Und das allererste, was ich sagen würde, wir sollten eigentlich zunächst einmal beten. Und nur wenn wir Gott bitten, dass er uns die Wahrheit zeigt, dann werden wir auch die richtige Einstellung haben, die Wahrheit zu erkennen. Und vielleicht können wir gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir sitzen zu deinen Füßen und möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Du weißt, wie viel Streit dieses Thema erzeugt in den Gemeinden, obwohl es doch eigentlich um eines der schönsten Themen überhaupt geht. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns eine richtige Herzenseinstellung schenkst, dass wir bereit sind, auf Wahrheit, so wie sie in dir ist, zu hören und sie zu durchdenken und dass wir die Haltung eines Lernenden einnehmen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Vielleicht kann ich ganz direkt auf deine Frage noch ein paar Bibelverse anfügen. Eine der ersten Stellen in der Bibel, in der Gott sich so ganz explizit offenbart, ist in 2. Mose 3. Dort haben wir den brennenden Dornbusch. Mose fragt ihn dann ja auch, wie ist dein Name? Interessant ist, was wir dort sehen, wie Gott sich offenbart. Er offenbart sich ganz anders, als wir das erwarten würden vielleicht. Er sagt nicht, also schau mal her, Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, das sind all die Lehren, die du wissen musst. Er offenbart sich in einem brennenden Dornbusch. Etwas, das Mose wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen hat, weil das so ganz gewöhnlich war. Gott ist oft bescheidener, als wir das so wahrnehmen. Und er legt auf andere Dinge Wert als wir, wenn wir so über die Gottheit reden. Interessant ist, wie dann Mose sich ihm nähert. Denn Gott sagt zu ihm in 2. Mose 3 und dort Vers 5, da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Da war in Anführungsstrichen nur ein brennender Dornbusch. Aber es war heiliges Land. Zieh deine Schuhe aus. Wir machen uns oft gar nicht bewusst, wie sehr wir auf heiligem Land trampeln, wenn wir über dieses Thema streiten. Wir müssen, vielleicht nicht buchstäblich jetzt hier, aber in unserem Geist unsere Schuhe ausziehen, uns bewusst machen, wir sind hier auf heiligem Boden, wir sprechen über die Gottheit selbst. Wir müssen uns bewusst machen, dass es ein Thema ist, das unseren Verstand sprengt. Jesaja 40 sagt in Vers 25, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Wir haben ja das Problem, dass wir als Menschen gar nicht Gott in ein System pressen können. Ja, das ist das Problem, das wir in der Theologie oft haben. Wir wollen ein System haben, wir wollen ein klares Modell haben, das wir nachvollziehen können, das wir einordnen können, das wir beweisen können. Aber Gott sagt, wie wollt ihr das eigentlich machen? Mit was wollt ihr mich vergleichen? Gott ist unvergleichend, das müssen wir uns zuallererst mal bewusst machen. Egal, welche Haltung wir momentan zu dem Thema haben, der Gott, über den wir reden, ist noch viel größer, als wir das überhaupt verstehen können. Und ich habe schon ganz kurz gerade über den Begriff Theologie gesprochen. Für uns ist ja Theologie und das Thema Dreieinigkeit ist ja etwas, was in der Theologie immer ein großes Thema ist. Ja? Theologie ist für uns die Lehre von Gott. Ja, wir sagen, Biologie ist die Lehre vom Leben, Geologie ist die Lehre von der Erde. Und so sagen wir, Theologie ist die Lehre von Gott. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, ein großer Fehler. Weil wir können nicht einfach so, wie wir Steine beobachten und sagen, das ist jetzt die Lehre über diesen Stein oder wie wir Lebewesen beobachten und sagen, das ist jetzt die Lehre von dem Leben. Wir können Gott nicht einfach so beobachten, in ein Experiment stecken. Theologie besteht ja aus zwei Worten, Theos und Logos. Die beiden kommen in einem berühmten Vers von Johannes 1, Vers 1. Den kennst du auch, oder? Im Anfang
war das Wort.
War das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da haben wir Gott, Theos und Logos, das Wort. Und Ich würde mir wünschen, dass wir Theologie viel mehr so verstehen als die Lehre von Gott, nicht im Sinne von die Lehre von Gott, den wir jetzt beobachten, sondern die Lehre, die von Gott kommt. Es ist Gott selbst, der zu uns spricht, der sich offenbart. Und das, glaube ich, müssen wir, mit dieser Haltung müssen wir herangehen und sagen, okay, Gott, rede du, was möchtest du, dass ich über dich weiß?
Wenn wir das so machen, also wir sind ja normalerweise, also sämtliche Wissenschaftsgebiete, die wir studieren, da gehen wir immer ein bisschen anders ran. Wir beobachten und versuchen dann, unsere Schlüsse zu ziehen. Wenn wir das aber gar nicht können, also in dem Fall, wie würdest du vorschlagen, wie wir rangehen, das zu machen?
Also wenn es so ist, dass Gott sich offenbart und dass sein Wort wahr ist, wie wir glauben, dann haben wir keine andere Möglichkeit, dieses Thema zu studieren, als allein auf der Grundlage des Wortes Gottes. Ja, Jesaja 8 sagt in Vers 20 zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie keinen Morgenrot. Wir müssen der Versuchung widerstehen, bei diesem Thema durch Philosophie und durch Analogieschlüsse und durch logisches Überlegen uns irgendwas herzuleiten. Wir müssen wirklich uns auf das verlassen, was das Wort Gottes sagt. Es sagt einiges. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass es manches, was wir vielleicht gerne wissen würden, nicht sagt. Ja, zum Beispiel denke ich da an 5. Mose, den berühmten Vers in 5. Mose 29. Da wird uns gesagt, in Vers 28, 5. Mose 29, Vers 28, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Wir müssen akzeptieren, dass Gott auch bei dem Thema Dreieinigkeit manche Dinge nicht offenbart. Nicht, weil er keine Lust hat, sondern weil er seine bestimmten Gründe hat, weil er an anderen Dingen interessiert ist. Er möchte nicht nur, dass wir kluge, systematische Theologen werden. Er hat andere Dinge im Blick. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir an Dinge stoßen, wo wir eben keine Offenbarung Gottes haben, dass wir dann der Versuchung widerstehen und sagen, aber diese Lücke will ich trotzdem irgendwie ausfüllen und will jetzt da irgendwie noch weiterkommen oder so. Das hat was auch mit der Herzenseinstellung zu tun. Das hat was mit Stolz zu tun. Man muss manchmal auch akzeptieren, dass Gott eben dazu nichts gesagt hat. Mhm. Und letztendlich zeigt sich da eine Haltung, die wir vor dem Wort Gottes haben müssen, auch bei diesem Thema, ganz besonders bei diesem Thema, wie wir sie in Jesaja 66 finden. Jesaja 66 sagt in Vers 2, denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und er zittert vor meinem Wort. Viel zu oft habe ich erlebt, dass in der Diskussion einfach Bibelverse hin und her geschmissen werden, ja, und so als Argumente benutzt werden. Ich habe recht, du hast recht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Ronny, ich weiß, dass Gott mir immer dann am nächsten gewesen ist oder immer am nächsten ist, wenn ich meine eigene Hilflosigkeit spüre. Wenn ich nicht denke, ich habe es erkannt, ich habe es verstanden, jetzt weiß ich, die anderen sind noch so dumm, die verstehen es nicht, ich muss es ihnen jetzt mal einbläuen. Sondern dann, wenn ich meine eigene Sündhaftigkeit sehe, wenn ich meine eigene Hilflosigkeit sehe, dann ist mir Gott am allernächsten. Und dann habe ich auch eine Einstellung vor dem Wort Gottes, wie es hier beschrieben ist. Nicht, dass wir Angst haben vor Gott, dass wir uns bewusst machen, ist das Wort Gottes. Und wir sollten uns hüten, das Wort des lebendigen Gottes irgendwie zu drehen und zu quetschen, nur damit es unseren persönlichen Meinungen entspricht. Ich glaube, mit dieser Haltung wird der Heilige Geist uns auch in alle Wahrheit führen können.
Ich bin ja froh, dass du das sagst. Dass du sagst, wir haben die Möglichkeit, das, was offenbart ist, im Wort noch rauszufinden. Mhm. Auch wenn wir das selbst jetzt nicht wie in jeder Naturwissenschaft untersuchen können.
Ja.
Aber sonst wäre unsere Diskussion schon zu Ende. Ja. So haben wir zumindest eine Basis, auf der wir aufbauen können. Also wir haben das Wort Gottes und können zeigen, was offenbart uns Gott selbst über sich. Jetzt ist ja so, dass irgendwie jeder Christ hat das Wort Gottes, also jeder kann nachschauen. Warum wird dieses Thema trotzdem so kontrovers diskutiert?
Lass mich vielleicht noch ganz kurz nochmal einhaken, um noch ein bisschen die Begrenzungen zu besprechen, die wir haben. Weil du hast richtig gesagt, wir haben das Wort Gottes. Wir müssen aber auch verstehen, dass wir noch andere Begrenzungen haben, als nur diejenige, dass Gott nicht alles offenbart. Gott offenbart auch einiges, das wir trotzdem nicht verstehen oder nicht gleich verstehen. Schau, in Jeremia 17, Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Wenn wir schon unser eigenes Herz nicht ergründen können, und das ist ja nun wirklich nicht unendlich, das ist unser eigenes Herz und wir verstehen uns selbst oft nicht. Und das ist dir wahrscheinlich auch schon so wie mir gegangen, dass man sagt, wie kann ich nur so sein, ich verstehe mich selbst nicht. Wenn wir schon uns selbst nicht verstehen, aufgrund der Sünde, wie wollen wir dann den sündlosen Gott verstehen? Die Bibel sagt uns, dass er uns versteht, ja, dass er unser Herz erforscht. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir wahrscheinlich auch vieles Offenbartes haben, das wir aber jetzt oder überhaupt gar nicht begreifen, weil uns die Sünde oder unser eigenes beschränktes Denken daran hindert. Und weißt du, man redet oft über große Zeiträume in diesem Thema. Es geht um die Frage der Ewigkeit. Ja? Wie viel ewig ist ewig? Ja? Was war da gewesen? Vielleicht vor der Ewigkeit, wenn so krasse Ideen dann postuliert. Weißt du, als Hiob mit Gott gesprochen hat, da stellt Gott ihm die Frage in Hiob, ich glaube Hiob 40 ist es oder 39, wo er sagt, als ich die Erde gemacht habe, bist du dabei gewesen? Und da geht es um Dinge, die jetzt aus unserer Zeit gesehen 6000 Jahre, also ungefähr 6000 Jahre entfernt sind. Ja? Und Gott sagt, bist du dabei gewesen? Du warst nicht dabei. Wie willst du das alles so genau wissen? Und wenn wir manchmal über die Dreieinigkeit diskutieren oder über diese Themen auch der Sohnschaft Jesu und seiner Gottheit und wir dann große philosophische Aussagen machen, ich glaube, Gott würde uns fragen, bist du dabei gewesen? Weißt du eigentlich, wovon du redest? Und das muss uns auch bewusst sein. Nicht nur, dass Gott nicht alles uns sagt, sondern dass wir selbst auch beschränkt sind.
Mhm. Also es gibt Grenzen, an die wir stoßen, die müssen wir einfach akzeptieren. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich gut, mit der Einstellung an diese Diskussion ranzugehen, zu sagen, es gibt Dinge, die sind einfach, da kann ich eine Meinung zu haben, aber ich muss die nicht jedem einhauen. Ist das der Grund, warum es diese vielen Kontroversen gibt, dass jeder sagt, ich glaube, ich habe Recht und jeder muss das glauben, was ich glaube?
Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Vielleicht, wenn man den Vorhang beiseite schiebt, sieht man vielleicht den Grund, der dahinter liegt. Und das ist der große Kampf. Wir wissen, in Offenbarung 12, Vers 7 hat Satan gegen Michael gekämpft. Und wir wissen aus unserem Bibelstudium, dass Michael ein anderer Name für Jesus ist. Und der Name dort, Michael, bedeutet, wer so ist wie Gott. Satan kämpft gegen Gott. Er kämpft gegen seinen Charakter, gegen sein Wesen. Und ist es nicht interessant, dass der Satan es geschafft hat, dass das Thema der Gottheit schon in unseren Köpfen aufgrund der vielen Streitigkeiten so negativ belegt ist? Also du kannst das Experiment machen, wenn man in irgendeine Gemeinde kommt, in den Hauskreis und sagt, heute studieren wir mal das Thema der Gottheit. Ja? Wie viele dann vielleicht schon ein bisschen zusammenzucken und sagen, oh nein, vielleicht gibt es wieder Streit, ja, da gibt es so viel. Eigentlich sollte dieses Thema das Schönste sein, ein Thema, wo wir sofort Assoziationen von Frieden und Harmonie und Liebe haben. Und ich will niemandem unterstellen, dass er jetzt bewusst irgendwie die Agenda Satans erführt. Aber wir sollten uns alle fragen, wie ist es dazu gekommen, dass dieses so schöne Thema, wer ist Gott, wie ist Gott, so negativ mittlerweile belastet ist, das kann eigentlich nur im Interesse Satans gewesen sein. Und du hast den Punkt angesprochen mit der Rechthaberei. Ich denke, das spielt auch noch hinein, dass wir oft etwas unbewusst glauben, was ich als Erlösung durch Wissen bezeichnen würde. Wir glauben, dass je mehr ich weiß von der Bibel, je mehr Fakten ich sozusagen dekodiert habe, je mehr Erkenntnis ich gewonnen habe, desto näher bin ich dem ewigen Leben oder so. Das ist eigentlich so eine Form von Gnostizismus in gewisser Weise. Ja? Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht gleich sofort so verstehen würde. Um es mal ganz einfach zu machen, ich meine, wir sind befreundet. Ja? Ich weiß aber nicht alles über dich. Trotzdem können wir befreundet sein. Jetzt könnte aber jemand da sein, der dich im Internet recherchiert, der alles über dich herausfindet, der weiß, wann du geboren bist, wo du geboren bist, was du erlebt hast, in welcher Klasse du gewesen bist. Er könnte alles recherchieren, viele Dinge, die ich gar nicht weiß. Aber er könnte dich nie getroffen haben. Und er könnte jetzt mir sagen, hey, ich weiß viel mehr über den Ronny, weil ich habe das alles recherchiert, ich weiß das und das und das und das. Aber in Wirklichkeit kennt er dich gar nicht. Und ich denke, das ist das Problem, das wir oft haben, dass wir denken, wenn wir viel über Gott wissen, dann sind wir vielleicht besonders nah an der Erlösung, ja, oder irgendwie heiliger als andere. Während es Gott nicht so sehr darum ankommt, dass wir viel über ihn wissen und dass wir ihn kennen, weil nur wenn wir ihn kennen, dann hat er auch die Gelegenheit, uns das zu offenbaren, was er gerne möchte, dass wir von ihm wissen.
Das ist ein schönes Beispiel, kann man sich gut vorstellen. Jetzt ist ja so, dass dieses Thema der Dreieinigkeit, über das wir sprechen, das ist ja nichts, irgendwie, was jetzt in unserer Zeit irgendwie aktuell auf den Tisch gekommen ist. Also ich weiß so aus der Kirchengeschichte, das wurde immer mal wieder diskutiert und es gab schon viele Kontroversen über die Persönlichkeit Gottes, über den auch über Jesus. Ich glaube, die ganze arianische Frage, das waren ja Dinge, die tauchten irgendwann im 2., 3., 4. Jahrhundert auf und hat man sich irgendwie darum gekloppt. Das weißt du besser als ich, du bist Historiker.
Ja, es ist so, dass Arius ist ein Zeitgenosse von Konstantin gewesen. Also man hat ja ungefähr bis 313 ist das Ende der großen Christenverfolgung. Bis dahin ist vieles noch ein bisschen sozusagen unklar, weil die Christen verfolgt werden. Ja, sind oft im Untergrund. Sobald die Christen quasi akzeptiert sind, eine der ersten Dinge, die diskutiert werden, in der großen Öffentlichkeit ist diese Frage. Ja? Und seitdem hat es auch nicht wieder aufgehört. Also ob das jetzt die Arianer sind, dann im 4. Jahrhundert, oder dann die Monophysiten im 5. und 6. Jahrhundert. Und man kann die Kirchengeschichte durchgehen. Das würde die Zeit für uns fehlen. Und ich bin jetzt auch kein Experte in jeder einzelnen Gruppierung. Interessant ist allerdings, wenn man die Kirchengeschichte mal durchschaut, nach den großen Erweckungsbewegungen. Also da, wo wir sozusagen nach biblischem Maßstab gesehen eine besonders reine Gemeinde haben, die besonders missionarisch aktiv ist, sei es die Urgemeinde, sei es vielleicht die Zeit der Waldenser, sei es also die Gruppe der Waldenser, sei es die Zeit der Reformation, die Zeit der Heiligkeitsbewegung, Wesley zum Beispiel, und anschaut, welche Themen die gehabt haben. Es waren nie dieses Thema der Einigkeit. Man hat sich nie, also dieses Thema hat nie Erweckung bewirkt. Es waren immer Fragen wie die Glaubwürdigkeit der Bibel, die Sola Scriptura, die Gerechtigkeit aus Glauben, das Evangelium, die Frage der Wiederkunft, wenn wir an die Millerbewegung denken. Das sind die Themen, die Erweckung bewirkt haben. Eine groß angelegte Diskussion über die Fragen der Dreieinigkeit hat noch nie wirklich große Erweckung gebracht.
Mhm. Okay, trotzdem wollen wir es versuchen, oder? Aber ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht können wir einfach mal gucken, was wissen wir denn über Gott, den Vater? Vielleicht fangen wir mit dem Vater mal an. Mhm. Was sagt die Bibel über Gott, den Vater? Also haben wir irgendwelche Hinweise darauf, dass wir uns den vorstellen können? Meistens geht es uns ja so, den Sohn können wir uns relativ gut vorstellen, er war mitten unter uns. Ein Vater fällt schon schwieriger, sich den vorzustellen. Und beim Geist ist es, glaube ich, ganz schwierig für uns. Ja. Aber der Vater, der würde mich mal interessieren.
Das ist eine gute Frage, die du stellst, weil leider wird das Thema oft reduziert auf die Frage vom Sohn und vom Heiligen Geist. Niemand redet eigentlich oft über den Vater, was man vielleicht positiv so werten könnte, dass es da keinen Diskussionsbedarf gibt. Ja. Ich würde aber gerne auch eine Frage allen unseren Zuschauern mitgeben, so einfach ohne sie zu beantworten. Gerade denjenigen, die vielleicht ihre Fragen haben zum Thema, wie sehr Gott ist Jesus, ja? Wie ewig ist Jesus. Einfach diese Frage mal zu durchdenken, welche Bibelstellen in der Bibel sprechen von der Ewigkeit des Vaters. Weil es viele Menschen gibt, die sagen, ich weiß, der Vater ist ewig, aber Jesus ist vielleicht ein Anfang. Und meine Frage an jeden, der diese Ansicht hat, als rhetorische Frage mal in den Raum gestellt ist, woher weißt du, dass der Vater ewig ist? Welche Bibelverse sagen das? Und es lohnt sich mal, darüber nachzudenken und dann das, was man gefunden hat, dann zu vergleichen mit der Frage über den Sohn. Aber zurück zu deiner Frage. Jesus hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, den Vater uns zu präsentieren. Wenn wir an die Bergpredigt denken, sagt uns, wie wir beten sollen, unser Vater, du bist im Himmel. Er sagt, dass wir Söhne unseres Vaters im Himmel sein können, denn er lässt es regnen über die Bösen und die Gerechten und die Ungerechten. Es geht so weit, dass, du kennst die Geschichte mit Philippus, ja, der in Johannes 14 dann sagt, okay, jetzt, schön und gut, zeig uns den Vater, wir wollen ihn einmal sehen. Ja. Und Jesus schaut ihn an und jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, kriegt man ein bisschen Gänsehaut. Er sagt, so lange bin ich bei euch, ja, wir kennen uns jetzt schon über 3 Jahre. Du hast mich noch nicht erkannt? Ich versuche mich hineinzusetzen, wie Philippus sich gefühlt hat. Damit wollte Jesus natürlich nicht sagen, dass es den Vater nicht extra im Himmel gibt. Selbstverständlich, ja, denn Jesus ist nicht der Vater. Aber er wollte deutlich machen, alles, was du an mir siehst, wie ich rede, was ich sage, was ich tue, ist genau das, was der Vater sagen, tun, reden würde, wenn er hier auf der Erde wäre.
Ist das vielleicht der Grund, warum, also in Jesaja heißt es doch, also der Immanuel, der da kommt, der ist wunderbarer Ratgeber, ist Friedefürst, er ist ewig Vater?
Das ist eine interessante Frage. Ja, könnte man vielleicht ein bisschen ausführlicher mal vielleicht zur anderen Zeit drüber sprechen. Dieses Wort ewig Vater ist sowieso sehr einzigartig da. Es ist ein bisschen interessant zu übersetzen. Vielleicht ist damit aber auch nur die Idee gemeint, dass Jesus ertröstet wie eine Mutter, ist auch wie ein Vater zu uns. Ja, es gibt diesen Vers, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, den man auch auf Jesus und seine Nachfolger beziehen kann. Mhm. Aber selbstverständlich, er repräsentiert den Vater. Und weißt du, Ronny, ich glaube, wenn man noch einen Gedanken weiterdenkt, es heißt ja in Johannes 1, Vers 18, einem ziemlich bemerkenswerten Vers, in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Jetzt, wenn ich das Alte Testament lese, sich eine ganze Reihe von Personen, die sagen, sie haben Gott gesehen. Ja? Jakob, Mose, Jesaja, Gideon, die sagen, sie haben den Herrn gesehen. Aber sie haben nie den Vater gesehen. Wer ist es dann, der sich dort immer als der Herr offenbart? Es ist der Sohn. Und wenn du mal diesen Gedanken durchdenkst, kommt was ganz Interessantes bei raus, nämlich durch den Sündenfall hat sich der Vater, ist eine Trennung zwischen Vater und der Menschheit entstanden. Und derjenige, der von den ersten Tagen der Menschheit diese Brücke geschlagen hat, ist der Sohn. Das heißt, wenn im Alten Testament von Gott die Rede ist, wenn dort Gott gesehen wird, wenn er spricht, der sich manchmal auch als Engel des Herrn dann offenbart, aber dann wieder sagt, ich bin, der ich bin, dann ist das in der Regel immer der Sohn, der sich quasi als Gott offenbart, hinter dem natürlich der Vater steht, und der dann im Neuen Testament Mensch wird und damit so ein bisschen auch den Blick freigibt, in Anführungsstrichen, auf den Vater, der noch hinter ihm stand. Mhm. Und das ist ein totaler Wechsel im Paradigma. Also das verändert unsere Perspektive auf das Alte Testament ungemein.
Ja. Ich glaube auch die meisten Stellen, oder was mir fällt ein, wenn ich über das Alte Testament so rübergehe, mir fällt nur eine Stelle ein, wo eigentlich der Vater wirklich einmal gesehen wird oder sozusagen in Daniel 7, in der prophetischen Sicht.
Ja, in einer Vision.
In einer Vision, genau, wo der Sohn zu dem kommt, der uralt war, der auf dem Thron saß. Und also, das ist der einzige, gerade wenn ich so drüber nachdenke, spontan, die einzige Bibelstelle, die mir jetzt einfällt, wo man sagt, da war zumindest eine Vision. Also,
ja, genau.
Da konnte man zumindest wissen, das ist Gott, der Vater, gemeint hier.
Ja, ganz genau. Ja.
Bei sämtlichen anderen Stellen im Alten Testament ist es interessant, darüber nachzudenken, dass eigentlich derjenige, der da ist, der Sohn ist, der sich offenbart.
Ja.
Und der den Vater zeigt.
Ja, genau.
Müssen wir so an das Alte Testament rangehen? Also ist der Vater der Gott des Alten Testaments oder ist es nun der Sohn?
Ja, das ist ja sozusagen ein bisschen die Idee, die oft in christlichen Köpfen spukt, dass man sagt, okay, hier gibt es den Gott des Alten Testaments, das ist der Vater, und irgendwo wird schon der Sohn gewesen sein und den sendet er dann im Neuen Testament, und der ist dann quasi im Zentrum des Neuen Testamentes. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Missverständnis, denn Christus ist im Zentrum des gesamten Erlösungsplanes von Adam bis zur Offenbarung durch. Die Bibel sagt immer, wie spricht von Gott als dem Erlöser, als dem Schöpfer, und Dinge, die dann im Neuen Testament immer wieder auf Jesus bezogen werden. Nicht, weil das nicht Eigenschaften wären, die nicht auch dem Vater zutreffen, aber weil quasi von dem ersten Moment der Sünde an Christus die Brücke war. Und alles, was der Mensch sozusagen mit Gott an Verbindung haben konnte, erst einmal nur durch Christus möglich war.
Das würde jetzt in mir so ein bisschen die Frage aufwerfen, was der nächste Punkt wäre. Wenn das so ist, ist Jesus dann automatisch Gott?
Dies ist ja eigentlich eine der ganz großen Fragen in der Diskussion. Ist Jesus Gott?
Genau, also oder die Frage ist ja, ist er Gott? Oder sind es zwei Personen? Ist es eine Person? Also das sind ja diese
großen Dinge, die wir... Wie wir schon gesagt haben, der Vater und der Sohn müssen zwei verschiedene Personen sein, denn Jesus hat auf der Erde zum Vater gesprochen. Die Frage, ist Jesus Gott, kann wahrscheinlich niemand besser beantworten als Gott, der Vater selbst, oder? Und er hat die Frage beantwortet, und zwar so, dass kein Zweifel darüber besteht. In Hebräer, Kapitel 1, da finden wir die Aussage, ab Vers 5. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und hier spricht der Vater, ja, Gott der Vater. Und dann sagt er in Vers 7, von den Engeln zwar, sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn. Also hier spricht der Vater zu den Engeln und sagt, ihr seid das. Aber er spricht zu dem Sohn, dein Thron, Achtung, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt, mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Hier sagt Gott der Vater zum Sohn, o Gott. Also er nennt ihn Gott. Und wenn Gott der Vater Jesus Gott nennt, dann darf ich das auch. In Vers 10 heißt es, und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Dieser Vers erinnert sofort an natürlich, welchen Vers? An 1. Mose 1, oder? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hebräer 1, Vers 10 macht deutlich, der dort Gott genannt wird, ist Jesus. Es ist der Sohn. Und die Bibel ist voller Beispiele, die deutlich machen, auch die explizit sagen, dass Jesus Gott ist. Du hast Jesaja 9, Vers 5 schon gesagt. Wir haben wunderbare Ratgeber. Ewiger Gott, nicht nur starker Gott. Entschuldigung. Ewig Vater sagt es, und ich will es nicht falsch zitieren. Genau. Starker Gott. Das Hebräische sagt El Gibor. der starke Gott. Ja, das ist eine Aussage, die hier für den Sohn gegeben wird, der geboren wird. Ein Kind ist uns geboren. Wenn wir an 1. Timotheus 4 denken, Vers 16, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Jesus ist Mensch und trotzdem ist er gleichzeitig Gott. Interessant ist auch, und da könnte man sehr viele Beispiele anfügen, über die Jahre bin ich da immer und immer wieder drauf gestoßen. Wenn man mal die Augen drauf gerichtet hat, dann sieht man immer mehr davon. Das sind Beispiele, wo man im Alten Testament eine Bezeichnung für Gott findet, der Herr, also mit dem Tetragrammaton, und wo im Neuen Testament genau diese Aussage auf Jesus bezogen wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel in Jesaja 40. Da ist die berühmte Vorhersage, dass jemand den Weg bereiten würde. Ja, Jesaja 40 und dort Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ja, damit den Namen Gottes, das Tetragrammaton, J-H-W-H. Mhm. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Also es ist keine Frage, der hier den Weg bereitet, bereitet den Weg dem Herrn. Jahwe sozusagen, wie die meisten Forscher diesen Namen rekonstruieren, obwohl wir nicht genau wissen, wie es ausgesprochen wird. Genau dem Gott, der im Alten Testament sich offenbart. Und dann wissen wir, dieser Vers findet seine Anwendung auf Johannes den Täufer, der den Weg bereitet für Jesus. Mhm. Und da könnte man also ein Beispiel nach dem anderen zitieren, wo deutlich wird, dass das Neue Testament das Alte auslegt und sagt, der hier angekündigt wird, das ist Gott, das ist Jesus. Ja.
Das sind starke Worte, gerade auch das in Hebräer ist ja beeindruckend, dass er wirklich also direkt Gott genannt wird, der Sohn.
Ja.
Jetzt ist es vielleicht möglich, man kann ja die Kritik vielleicht anbringen, dass man sagt, okay, das steht hier irgendwie Gott, aber vielleicht ist der Sohn nicht Gott, vielleicht ist er nur irgendwie so eine Art göttlich oder so.
Ja.
Vielleicht ist er nicht wirklich Gott.
Das ist auch eine Theorie, die oft dargebracht wird, weil die Göttlichkeit Jesu lässt sich eigentlich, wenn du die Bibel liest, kaum leugnen. Aber man sagt dann, oder einige Menschen sagen dann, einige Gläubige sagen, es gibt den Gott, den Vater, und dann gibt es Jesus, der ist so quasi Gott. Also ich will die Position nicht falsch darstellen, aber so ein Gott, so ein göttliches Wesen, ja, aber nicht auf demselben Niveau. Das wird manchmal auch begründet mit Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, und zwar mit dem Griechischen. Und deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, weil es immer wieder auch in dieser Diskussion vorkommt, dass Leute sagen, aber im Griechischen, ja, oder im Hebräischen steht, oder dies und jenes. Und wenn man jetzt hier im griechischen Neuen Testament das liest, dann stellt man interessanterweise fest, dass tatsächlich ein kleiner Unterschied hier besteht in Johannes 1, Vers 1. Das heißt, enache en hologos, hai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. Also man einmal ton theon, also im Anfang war das Wort und das Wort war bei dem Gott, da ist theos, Gott mit dem bestimmten Artikel, genau. Und dann heißt es kai theos, ohne Artikel, und Gott war das Wort. Und daraus wird konstruiert, dass wenn Theos mit Artikel steht, der Gott, dann ist das der Gott, dann ist das der Vater. Wenn es aber ohne Artikel steht, dann ist es quasi nur ein Wesen, das die gleichen Eigenschaften hat, aber nicht wirklich Gott ist. Das Problem an der Sache ist nur, derselbe Johannes schreibt im selben Kapitel, nur ein paar Verse weiter unten in Vers 18, über den Vater. Vers 18 heißt es ja, niemand hat den Vater jemals gesehen, oder? Und niemand hat Gott jemals gesehen, sondern der eingeborene Sohn. Ja, da wird also ganz deutlich von dem Vater gesprochen. Und da heißt es hier in Vers 18, Theon Udeis Heurake Popote. Mit anderen Worten, Gott hat niemand gesehen, jemals gesehen. Und dort steht Gott ohne Artikel.
Und es ist definitiv der Vater.
Es ist definitiv der Vater. Also damit möchte ich eigentlich vor allem eins deutlich machen. Das Griechische oder solche Wortstudien werden oft aufgeblasen und man hat dann eine, wow, ja, wenn man jetzt diesen einen Vers ansieht, das ist ja tatsächlich ein Unterschied, ja. Wenn man aber wirklich sich mit der Sprache auskennt, dann stellt man fest, das ist alles Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Und ich möchte auch denen Mut zusprechen, die jetzt kein Hebräisch und Griechisch können und dann manchmal sich irgendwie vielleicht unterlegen fühlen, dafür gibt es keinen Grund, ja. Die biblische Wahrheit wird nicht auf diese Art und Weise erkannt, dass man jetzt Grammatik studiert und da jetzt einzelne Dinge macht. Ich wollte es einfach nur anfügen, um deutlich zu machen, dass solche Argumentationen einfach nicht stichhaltig sind.
Ja, wenn wir jetzt also festhalten, also wir können jetzt sagen, also Jesus ist Gott. Also er ist nicht irgendwie nur göttlich oder ich weiß, kann man das so sagen? Also er ist jedenfalls...
Er ist Gott, er ist genauso Gott wie der Vater.
Genau, also er ist genauso Gott wie der Vater. Warum, wenn er genauso Gott wie der Vater ist, wird er Sohn genannt?
Das ist eine gute Frage. Darf ich dir eine Frage stellen? Eine Gegenfrage. Wenn du lesen würdest, da waren die Söhne der Fische unterwegs, an wen würdest du denken?
Die Söhne der Fische.
Die Söhne der Fische.
Ich würde an die Söhne der Fische denken.
Genau, das ist, was wir Europäer denken. Mhm. Ein Mensch im alten Orient denkt an Fischer. Die Berufsbezeichnung für Fischer im Babylonischen ist Söhne der Fische. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, die deutlich machen, dass im alten Orient der Begriff Sohn viel weiter gefasst ist. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Wir kennen alle Jesaja 14, oder? Über Luzifer. Wie wird er genannt? Er wird genannt der Sohn der Morgenröte. Aber niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, die Morgenröte hat buchstäblich biologisch den Luzifer geboren, oder? Mhm. Sohn der Morgenröte heißt erleuchtet. Ein noch krasseres Beispiel, das wird in der deutschen Bibel oft nicht so deutlich, ist Abraham. Zum Beispiel wird genannt der Sohn von 75 Jahren. Was heißen soll, er ist 75 Jahre. Das heißt, Sohn von etwas kann einfach bedeuten, dass ich gehöre zu dieser Sache. Ja, ein Sohn von 75 Jahren ist 75 Jahre. Noch ein ganz tolles Beispiel ist, das Wort Bakar im Hebräischen zum Beispiel heißt Rinder. Und das meint so eine kollektive Herde, Rinder. Ja? Mhm. Jetzt, wenn man also sagen möchte, ein einzelnes Rind aus dieser Herde, sagt man Ben Bakar.
Sohn
des Rindes, meint aber nicht ein Kalb, sondern nur einen in diesem Kollektiv. Und das ist eine interessante Sache, ja? Dass man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Auch in Bezug auf Sohn Gottes gibt es ja in der Bibel eine Reihe von verschiedenen Bedeutungsnuancen. Wir kennen auch die Söhne Gottes, die nicht direkt irgendwie von ihm geboren worden sind, sondern die von seinem Heiligen Geist geleitet werden. Mhm. Ja? Wir müssen also zunächst einmal akzeptieren, dass das Wort Sohn, wie viele andere Worte auch in der Bibel oder andere Phrasen, nicht so einen engen Bedeutungsradius haben, wie das vielleicht jetzt im Deutschen des 20. Jahrhunderts ist. Mhm.
Okay, also genau, das ist, glaube ich, unser Problem, dass wenn wir Sohn hören, dass wir es einsetzen und wissen, okay, der ist von dem gezeugt, deswegen muss er, okay. Interessante Erklärung, noch nie gehört, dass das so ist. Warum ist es überhaupt wichtig für uns? Also ich meine, ist ja eine Riesendiskussion. Wir sagen, Christus ist Gott, also der Jesus ist Gott, ist genauso Gott wie der Vater. Wäre es denn nicht egal, also können wir nicht sagen, wir schieben die Diskussion beiseite, ist eigentlich egal, ob er nun Gott ist oder ob er nicht Gott ist oder ob er vielleicht nur ein Engel ist oder nur ein Prophet, wie andere sagen.
Ja.
Warum ist das denn wichtig für uns? Also hat das sozusagen primär was mit unserer Erlösung zu tun?
Absolut. Ich möchte zunächst einmal deutlich machen, dass es nicht, wir werden nicht erlöst, weil wir das, was ich jetzt erkläre, verstehen, wie ich vorhin gesagt habe. Mhm. Man kann erlöst werden und an eine ewig brennende Hölle glauben. Es werden viele Menschen geben, die weder den Sabbat verstanden haben, noch die Wahrheit über den Zustand der Toten, die im Himmel sein werden. Nur, es macht es manchmal schwerer, Gott zu lieben, wenn man an eine ewig brennende Hölle glaubt. Mhm. Ja. Und die Wahrheit ist also nicht dazu da, um uns zu erlösen. Sie ist dazu da, um es uns einfacher zu machen, Gott zu lieben und es besser verständlich zu machen. Ja. Wer jemand wirklich liebt, der möchte ihn besser kennenlernen. Und aus dieser Perspektive betrachtet, ist es also interessant und wichtig, sich die Frage zu stellen, welche Bedeutung hat das für das Evangelium? Wenn die Bibel sagt uns, dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich genommen hat, er hat sie alle getragen, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, oder? Jetzt, er hat das freiwillig getan, er hat es bewusst getan. Ihm wurden die Sünden der Welt nicht aufgeschüttet und er wusste nicht, was kommt. Als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist er für alle Sünden gestorben, auch für die, die noch begangen werden würden. Sonst könnten wir bei den nie erlöst werden. Er ist nicht nur für die Menschen gestorben, die 4000 Jahre zuvor gelebt haben, sondern auch für die, die noch leben würden. Das heißt, auch für die Sünden, die noch begangen werden würden, damit er für sie sterben kann, und zwar bewusst, muss er sie kennen. Er muss sie gesehen haben, er muss gewusst haben, worauf er sich einlässt. Und das kann nur Gott, auch ein Engel kennt die Zukunft nicht. Nur Gott selbst weiß, was in der Zukunft kommt und kann dementsprechend auch sagen, auch für diese Sünde, auch für diese Sünde und selbst dafür werde ich den Preis bezahlen. Mhm. Der zweite Punkt ist, wir haben ja vor der Sendung kurz ein bisschen darüber gesprochen, Jesus erlöst mich dadurch, dass er meine Sünden nimmt und gleichzeitig seine Gerechtigkeit mir gibt. Und seine Gerechtigkeit ist sein Gehorsam. Wir können keinen Gehorsam produzieren, der überschüssig wäre oder so. Ja? Also du kannst nicht für mich sterben, und ich kann nicht für dich sterben. Selbst wenn du sündlos gelebt hättest und bis in deinem Tod sündlos leben würdest, könntest du nichts von deiner Sündlosigkeit, von deinem Gehorsam mir abgeben, weil du, und das ist der entscheidende Punkt, weil du ein geschaffenes Wesen bist.
So die Verdienste der Heiligen.
Genau, das ist Unsinn. Ja? Weil du ein geschaffenes Wesen bist. Und wenn Gott etwas macht, das ist genauso wie, wenn wir etwas machen, dann machen wir es für einen Zweck. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass die Sache den Zweck völlig erfüllt, oder? Mhm. wir werden nicht überrascht von dem Computer, den wir geschaffen haben. Ja? Das Beste, was passieren kann, ist, er erfüllt seine Sache genauso, wie wir gedacht haben. Das ist das Beste, was ein Engel tun kann. Ein Engel kann am besten, das Beste, was er tun kann, ist, das zu erfüllen, wofür Gott ihn gemacht hat. Das ist das Beste, was ein Mensch tun kann. Kein Mensch kann Gott überraschen und sagen, hey, ich habe mehr gemacht, als du jemals gedacht hast. Aber Jesus hat mehr getan, als notwendig war, sozusagen. Mhm. Er hat Gehorsam gelernt, sagt die Bibel. Und er hat diesen Gehorsam freiwillig gegeben. Ein Gehorsam, den er nicht hätte tun müssen. Wir kriegen so ein Bild davon, so ein Einblick, wenn wir an die Geschichte von der Taufe denken, ja? Wo Johannes sagt, du willst getauft werden? Und Jesus sagt, lass es so, so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Mhm. Er bringt eine ewige Gerechtigkeit herbei. Das ist das, was Daniel 9 sagt. Er wird eine ewige Gerechtigkeit einführen, ein Gehorsam, eine Gerechtigkeit, die er nicht selbst für sich braucht, sondern die er mir geben kann. Mhm. Weil er nämlich das freiwillig tut, weil er nicht dazu gemacht worden ist, das zu tun. Mit anderen Worten, wenn Jesus vom Vater in irgendeiner Weise gemacht worden wäre, gezeugt worden wäre, wie einige denken, seinen Anfang gehabt hätte, dann hätte der Vater ja einen Plan gehabt mit ihm. Er hätte einen Plan gehabt und hätte gesagt, dafür sollst du existieren. Und dann hätte alles, was Jesus getan hätte, wäre nur die Erfüllung dieses Planes gewesen und er hätte gehorsam sein müssen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, der selten wirklich völlig durchdacht wird. Die Bibel macht ganz deutlich, wenn wir gehorsam sind, haben wir keinen Lohn. Aber Jesus hat Lohn. Und woran liegt das? Weil er freiwillig sich unter den Vater gestellt hat. Weil er freiwillig gehorsam gewesen ist. Ein Gehorsam, den er nicht hätte leisten müssen. Und den kann er jetzt mir geben. Mhm. Mir schenken. In der verliehenen und der zugerechneten Gerechtigkeit.
Das ist ein besonderer Punkt, den du ansprichst, finde ich. Also wenn Christus am Kreuz gestorben ist, man fragt sich ja oft, warum musste Christus am Kreuz sterben und warum hätte nicht jeder Engel gesagt, bitte, lass lieber mich sterben?
Was sie ja vorgeschlagen haben. Ja.
Genau, wissen wir von Ellen White genau, dass sie das wollten. Jetzt in dem Zusammenhang schreibt Ellen White, dass es nicht ging, dass kein Engel hätte sterben können für dich und mich. Mhm. Also so wie ich nicht für dich sterben kann, kann auch kein Engel für uns sterben. Und das liegt daran, sie begründet das, sie sagt, weil kein Engel Leben in sich selbst hat.
Ganz genau.
Das ist alles verliehen vom Vater.
Ja.
Das heißt, sie begründet also, nur Jesus konnte das Opfer bringen, weil er das Leben nicht vom Vater geliehen hat, sondern irgendwie scheint das in sich selbst zu haben.
Ja, genau. Ja.
Und deswegen konnte er den Preis bezahlen.
Ja.
Denn ansonsten würde ich ja den Preis bezahlen mit Geld oder mit Leben, das mir nicht gehört.
Ganz genau.
Christus selbst konnte das. Es also scheint unendlich wichtig zu sein, zu verstehen, dass Jesus muss Gott sein, um diesen Preis bezahlen zu können.
Genau, du hast einen wichtigen Satz gesagt. Es ist unendlich wichtig. Der Erlösungsplan funktioniert gar nicht anders. Das Interessante ist, ich kann von dem Erlösungsplan auch dann profitieren, auch wenn ich diese Sachen bis ins Letzte gar nicht begreifen kann. Wir werden bis in alle Ewigkeit den Erlösungsplan studieren, werden sehen, was da alles dran hing. Aber es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir uns bewusst sind, wir können nicht alles verstehen, dass wir nicht an Sachen sägen, nur weil wir unsere Meinung verteidigen wollen und dann uns den Erlösungsplan beschädigen sozusagen, ja, durch unsere falschen Ansichten.
Ja. Vielleicht können wir noch ein bisschen über Christus nachdenken. Wenn wir die Bibel gucken, wird ja sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ich glaube, über ihn wird am meisten geschrieben. Mhm. Weniger über den Geist, weniger über den Vater, aber über Christus wissen wir ganz viel. Was wissen wir denn von ihm? Also wie wird er denn in der Bibel beschrieben?
Also ich meine, das ist ein Thema, da könnten wir drei Folgen zu machen. Aber
vielleicht kündigen wir das hier direkt an.
Ich will es mal auf eine Formel bringen. Die Bibel beschreibt ihn als Gott und als Mensch. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel, dass in Jesus sich Gottheit und Menschheit verbinden. Und zwar schon im Alten Testament wird diese Botschaft verkündigt, auch wenn sie da noch nicht realisiert gewesen ist. Wir denken an Immanuel, Gott mit uns. Das ist sein Name. Er ist Gott mit uns. Denken wir an die Jakobsleiter, die beschreibt, wie Stufen, ja, das ist vielleicht gar keine Leiter gewesen, mehr so wie so ein Stufenturm oder so, ja, bei Jakob in 1. Mose 28, wie dort Stufen ganz von unten von der Erde bis ganz nach oben zum Himmel gehen. Ein Bild für Jesus, wie er dann in Johannes 1 deutlich macht, wo er mit Nathanael spricht und sagt, du wirst Engel sehen, auf- und absteigen auf dem Sohn des Menschen. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Der Satan hat es immer wieder versucht, diese Idee zu beschneiden, indem er entweder die Menschheit Jesu etwas verändert hat oder versucht hat, ihn nicht ganz Mensch sein zu lassen, sondern vielleicht ein bisschen erhöhter Mensch, ein bisschen privilegierter Mensch, ein bisschen Überheiliger sozusagen, unerreichbar, sodass man wieder erst einen Vermittler braucht, um an Jesus zu kommen. Mhm. Oder aber die Gottheit Jesu so ein bisschen abzukürzen, sodass man sich wieder nicht ganz sicher sein kann, ob an Jesus zu glauben wirklich auch mich mit dem Vater eins macht. Mhm. Aber die Leiter geht wirklich von ganz unten nach ganz oben. Und wir sehen das im Neuen Testament immer und immer wieder. Gerade der Paulus hatte auch eine Bürde dafür, das deutlich zu machen. Zum Beispiel in Römer 1. Da geht es gleich am Anfang los in Römer 1. Und dort ab Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften, durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Also er ist Mensch, er ist ein Sohn Davids, ja, ein Nachkomme Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes. Ja, in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist ein Nachkomme Davids, aber gleichzeitig ist er Gott, er ist Sohn Gottes und zwar wird das bewiesen mit Kraft. Ja, es wird kraftvoll bewiesen, ist eigentlich die Idee. Es wird, wir würden im Englischen sagen, powerful, wird es bewiesen durch die Auferstehung. Warum? Weil die Auferstehung auch, und da haben wir uns noch nicht drüber gesprochen, aber die Auferstehung auch ein sehr, vielleicht der deutliche Beweis für die Göttlichkeit Jesu ist. Denn auch andere Menschen sind auf dem Wasser gelaufen. Petrus zum Beispiel, ja? Petrus hat Tote auferweckt. Petrus hat Menschen geheilt. Natürlich, wir wissen, er hat es durch Gottes Kraft getan. Aber das unumstößliche Zeichen der Gottheit Jesu ist, dass er sich, nachdem er gestorben ist, das Leben selbst wieder gegeben hat. Da können wir den Vers noch kurz lesen. Okay. Ich glaube, dass an der Stelle vielleicht noch wichtig ist. Johannes 10, Vers 17, so rum. Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Das ist doch diese Idee, ja. Der Vater war, hat sich gefreut, dass Jesus freiwillig das vorgeschlagen hat. Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Er tut es im Auftrag des Vaters, er ist gehorsam, aber die Macht, es zu tun, hat er selbst. Um das mal mit anderen Worten zu beschreiben, alle anderen, die vor, er war nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist, oder? Wir haben die Söhne, also den Elia, den kleinen Jungen, den aufgeweckt hat, den dann Elisa, wir haben den Jüngling von Nain, wir haben die Tochter des Jairus, wir haben den Lazarus. Aber bei all denen war es vielleicht bildlich gesprochen so, dass sie im Gefängnis des Todes waren und Jesus kommt und befreit sie, ja, und sagt, komm hier, ich mach die Tür auf, komm heraus. So. Aber Jesus sagt in Johannes, in Offenbarung 1 über sich selbst, ich habe die Schlüssel des Todes. Des Totenreiches. Als der Engel vom Himmel kam an jenem Sonntag nach der Kreuzigung und gesagt hat, der Vater ruft dich, hat er nicht das Leben mitgebracht. Er hat nur gesagt, der Vater ruft dich. Und Ellen White ist da sehr deutlich. Jesus, auf eine Weise, die wir nicht verstehen können, hier ist wieder so eine Begrenzung, ja, er war hundertprozentig toter Mensch. Und gleichzeitig war in ihm das Leben Gottes. Er war Gott. Und hat sich selbst, wartend auf den Befehl des Vaters, gehorsam seiend, dann selbst auferweckt, ist selbst aus dem Grab herausgekommen. Er hat den Tod und den Teufel besiegt. Er war nicht nur ein Mittel zum Zweck, er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod überwunden. Und zwar mit dem Leben, das in ihm ist. Da sind Ellen White Zitate sehr, sehr deutlich.
Das ist interessant, also war vollkommener Mensch, aber auch vollkommener Gott.
Ja.
Also er konnte sterben, wie ein Mensch stirbt.
Ja,
und gleichzeitig, der Mensch ist gestorben und gleichzeitig hat er sich als Gott selbst auferweckt.
Und hier gilt wiederum, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Das sprengt unseren Verstand und vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum Gott auch so wenig darüber sagt, vergleichsweise, weil er weiß, das überfordert uns teilweise.
Ja. Vielleicht noch eine Sache, du hast gerade kurz angesprochen, dieser Kampf im Himmel. Da wurde gekämpft zwischen dem Drachen und dem Michael. Und wir wissen, Michael ist Jesus. Und es ist ja interessant, dass der Drache den angreift, der ist, was Gott ist.
Ja.
Da weiß man schon, worum es geht. Es geht hier um die Gottheit Jesu, die will er vernichten oder aus der Welt schaffen oder aus dem Weltall schaffen. Jetzt, Christus heißt ja nicht nur Michael.
Ja.
Also wir haben so viele Namen für Jesus in der Bibel.
Christus selbst ist ja einfach ein Titel auch, der Gesalbte.
Der Gesalbte,
ja. Genau, Jesus, der Retter, der von den Sünden rettet. Immanuel haben wir gesagt, Gott mit uns. Eine interessante Beobachtung, wenn wir nochmal zu Jesaja 9 gehen, sind wir schon ein paar Mal heute gewesen. ist ja, du hast ja gesagt, es sind ganz viele Namen, das stimmt. Also wenn man die alle aufzählt, wenn man auch die ganzen Titel und die Metaphern dazu nimmt, das Licht der Welt, ja, das Lamm Gottes, das Wort hatten wir schon in Johannes 1.
Ich meine, jetzt ohne mich aus dem Fenster zu lehnen, das müssen mehr als 100 sein in der Bibel.
Die Wahrheit ist, es ist nur einer. Aber du hast vollkommen recht. Schau mal, in Jesaja 9, Vers 5, dort steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt, Achtung, seinen Namen. Dort steht nicht, man nennt seine Namen, man nennt seinen Namen. Sein Name ist, und jetzt kommt die Aufzählung, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst und so weiter. Also die Bibel sagt nicht, er hat viele Namen, das sind sie alle, sondern er hat einen Namen und das sind sie alle. Um deutlich zu machen, das ist wie mit einem Edelstein. Das ist ein Stein, aber von jeder Seite, wo du ihn anschaust, blinkt er anders, funkelt er anders. Also das ist ein sehr schwacher Vergleich, aber man kann den Charakter und das Wesen und die Eigenschaften Gottes und damit auch Jesu nicht auf einen Namen reduzieren. Mhm. Und damit ihn vollumfänglich. Es ist eher ein Versuch zu sagen, so viele verschiedene Aspekte gibt es hier, wir brauchen verschiedene Namen, um das einigermaßen für Menschen begreiflich abdecken zu können.
Mhm. Also zu Facetten.
Facetten, ganz genau.
Die man erkennt. Da stellt sich mir aber eine Frage, warum, wenn Jesus, also er hat so viele Namen und unter anderem ewig Vater und er ist Gott, nach allem, was wir gelesen haben, ist Jesus Gott. Warum, als er unter uns war, betet er, wenn er auch selbst Gott ist?
Das ist eine gute Frage und eine sehr wichtige Frage, die uns ganz viel über ihn und auch über uns lehrt. Schau mit mir in Hebräer 7. In Hebräer. Und dort finden wir, es ist Hebräer 5, Entschuldigung, Hebräer 5, Vers 7. Dort heißt es, dieser, es spricht über Jesus, Hebräer 5, Vers 7, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, den aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Die erste Antwort ist, er war auch Mensch. Er war Gott, aber er war auch Mensch. Und er war uns in allem ein Vorbild. Er hat sich taufen lassen, obwohl das nach menschlichem Vermögen nicht oder Messen nicht hätte tun müssen. Er hat gebetet. Beten ist ja nichts weiter als mit Gott reden. Jesus hat nicht nur auf der Erde mit Gott gebetet, zu Gott gebetet, er betet jetzt noch. Denn das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 zeigt ja, wie er jetzt, während wir hier reden, für uns eintritt. Gott bittet, er bittet die ganze Zeit. Er betet seit Jahrhunderten für uns. Und warum tut er das? Schau mal in Jesaja 50. Da sind wir wieder bei Jesus auf der Erde, was er jeden Morgen getan hat. Wir wissen, er hat jeden Morgen, hat er, noch bevor es hell wurde, hat er ein stilles Plätzchen aufgesucht und hat mit Gott gesprochen, hat Bibel gelesen, hat über Gott nachgedacht. Schau mal hier, was hier steht in Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wenn man die Verse weiterliest, wird deutlich, es geht hier um Jesus. Ja? Wenn wir in Vers 6 zum Beispiel lesen. Was hier steht ist, Jesus, der Gott gewesen ist, auch auf der Erde, der alles wusste, was in den Menschen ist, macht die Bibel ganz deutlich, er kannte ihre Gedanken, der reden konnte wie kein anderer, hat jeden Morgen in der Morgenandacht Gott gefragt, Herr, was möchtest du, dass ich heute beten, dass ich heute sagen soll? Er hat sich erklären lassen vom Vater, welche Sachen er sagen soll, was er nicht sagen soll, wie er die Menschen erquicken, also ermutigen, trösten kann. Was ist interessant? Er war Gott und hat gesagt, ich werde jeden Morgen einfach Gott bitten, dass er mich lehrt. Und wir sind nur sündige, staubige Menschen und denken, wir können einfach so durch den Tag gehen. Wenn es mal ganz schlimm wird, rufen wir Gott um Hilfe an. Wenn wir was wir von Jesus lernen können, es ist keine Schande, zu Gott zu beten. Im Gegenteil. Es ist auch kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil. Es zeigt, dass wenn wir uns an Gott wenden, dass er Großes durch uns tun kann. Ich meine, wenn Jesus gesprochen hat, nach diesem Vers, hat er immer das gesagt, was ihm der Vater am Morgen gezeigt hat. Und was haben die Menschen gesagt? Wir haben niemals einen Menschen gehört, der so geredet hat wie Jesus. Aber Jesus hat gewusst, das ist die Ehre des Vaters. Was ich sage, sind die Worte. Er sagt ja, ich tue die Werke des Vaters. Ich sage die Worte, die Gott mir gezeigt hat. Was wir hier sehen, ist etwas, das wir mit unseren sündigen, stolzen Herzen oft nicht richtig fassen. Das ist die Bereitschaft, sich unterzuordnen. Das ist die Bereitschaft, sich zu demütigen. Jesus sagt, die Bibel sagt ja in Philipper 2, Vers 5, dass wir so gesinnt sein sollen, wie es Jesus Christus auch gewesen ist. Der es in der Gestalt Gottes gewesen ist, nicht für einen Raub festgehalten hat, sondern sich erniedrigt hat. Der Mensch geworden ist, der ein Knecht geworden ist, der Knechtsgestalt angenommen hat. Der gehorsam geworden ist bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das hat nichts an seiner Würde, seiner Würde gekratzt. Im Gegenteil, weil er sich so erniedrigt hat, wird er am Ende hoch erhöht werden.
Interessant. Jetzt ist es ja so, dass also wir sehen eigentlich Jesus, er hat gebetet. Mhm. Wie wäre es denn, also wir stellen uns mal die Situation vor, jemand fängt an, Jesus anzubeten. Mhm. Das hätte ich die Frage, also er ist zwar Gott, aber er ist auch wahrer, er ist Mensch, er ist mhm. Gott. Und wenn jetzt jemand vor ihm niedergefallen wäre und ihn angebetet hätte, hätte er das akzeptiert oder nicht? Also darf ich Jesus anbeten oder darf ich zum Vater beten, wie er das gemacht hat?
Du erinnerst dich ja schon, wir haben ja bei der Frage, ist Jesus Gott, gesagt, niemand weiß es besser als der Vater, oder? Mhm. Dieselbe Antwort gilt auch hier, niemand weiß es besser als der Vater. Wir lesen in Hebräer 1, dem Kapitel, das wir vorhin schon mal angeschaut haben, heißt es hier in Vers 6, Hebräer 1, Vers 6, und wenn er den Erstgeborenen, also Jesus, wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Dort steht nicht mal, dürfen ihn anbeten oder könnten ihn anbeten, sie sollen ihn anbeten. Gott, der Vater, gebietet den Engeln, die noch höhere Wesen sind als wir, Jesus anzubeten. Wir dürfen nicht nur Jesus anbeten. Ich glaube, aus diesem Vers ableiten zu dürfen, wir müssen ihn noch anbeten. Er ist über alle Maßen erhöht. Und die Wahrheit ist, in der Bibel wird er mehrmals angebetet. Wir sehen Thomas, der zu seinen Füßen fällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Mhm. Wir sehen Stephanus, der in Apostelgeschichte 7 eindeutig zu Jesus betet. Nun, wir müssen lesen wir vielleicht den Vers noch. In Apostelgeschichte 7 und dort Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Mhm. Jesus ist angebetet worden. Und der Vater hat jetzt hier nicht gesagt, oh nein, er hat zu Jesus gebetet, was machen wir jetzt? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Manchmal, glaube ich, haben wir wenn wir solche Fragen diskutieren, eine seltsame Angst. Also ist es wirklich so, wenn Menschen irgendwie darauf bedacht sind, irgendwie Jesus ein bisschen unter den Vater unterzuordnen, ist es so, dass der Gott, der sagt, erhebt Jesus über alle Maßen, ja, der ihm einen Namen gibt, über alle Namen, der ihn erhöht und allen Engeln sagt, sie sollen ihn anbeten, ist es dann wirklich Gott, der Vater, der sagt, aber nicht zu sehr, nicht zu sehr, ja, betet ihn aber nicht zu sehr, lass immer noch, nirgendwo finde diese Idee. Mhm. Diese Idee, dass man irgendwie zwischen Gott, dem Vater und Jesus einen Unterschied machen muss,
in der Anbetung,
ist nur in menschlichen Köpfen entstanden. Es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel oder in der Geisterweisung, der sagt, okay, ihr dürft ihn anbeten, aber macht einen Unterschied. Ja? Ja. Diese ganze Gedankengang, diese Intention, so etwas zu sagen, findet sich in der Bibel gar nicht.
Apropos Geisterweissagung, was sagt denn Ellen White dazu? Also hat sie dann eine Meinung zu vertreten?
Oh, sie hat eine Meinung vertreten und die ist sehr deutlich. Wir haben hier ein paar Zitate mitgebracht. Kannst du mal hier vorlesen, nur einige ausgewählte. Es heißt ja, his divine life could not be reckoned by human computation. Sein göttliches Leben konnte nicht durch menschliche Berechnungen ausgerechnet werden. Das ist interessant. The existence of Christ before his incarnation is not measured by figures. Das heißt, die Existenz von Christus vor seiner Fleischwerdung kann nicht durch Zahlen angegeben werden, gemessen werden. Und das ist eine ziemlich krasse Aussage, denn du hast mathematisches Verständnis. Man kann sehr hohe Zahlen mit Zahlen angeben, also sehr lange Zeiträume mit Zahlen angeben. Man ist nicht bei Milliarden oder Trillionen begrenzt. Die sagt, keine Zahl, die ein Mensch sich ausdenken kann, würde das angeben können. Christ was God essentially and in the highest sense. Also Ellen White sagt nicht nur, Jesus war Gott, sie benutzt besondere Worte. Sie geht im Englischen sagt man out of their way. Also sie geht die Extrameile, um deutlich zu machen, wie sehr Gott ist. He was with God from all eternity, God over all blessed forevermore. Er war mit Gott seit aller Ewigkeit. Gott über alles gesegnet, ja. Und dann sagt sie sehr deutlich, the Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Also er existierte seit der Ewigkeit, war eine eigenständige Person, er ist nicht der Vater, aber er war eins mit dem Vater. Weiter unten heißt es hier, he was equal with God, infinite and omnipotent, also unendlich und allmächtig. Und hier ist noch gutes Zitat. Hier, genau. Das wollte ich noch lesen. In Christ Is life original, unborrowed, underived? Also krasser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. In Christus ist Leben original, ungeborgt, unabgeleitet. Und dieses unabgeleitet macht deutlich, dieses Leben kommt von nirgendwoher. Es ist unabgeleitet. Nicht geborgt, nicht abgeleitet von irgendjemandem. Vielleicht noch hier das letzte. Christ is the pre-existent, self-existent Son of God. In speaking of his pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. He assures us that there never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Sie sagt, indem er von seiner Vorexistenz spricht, bringt Christus uns durch undatierte Zeitalter zurück. Und er versichert uns, dass es niemals eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Es gab niemals eine Zeit, in der Jesus nicht in enger Gemeinschaft mit dem Gott, mit dem ewigen Gott, mit Gott dem Vater war. Also ich finde, in der Summe sind das so eindeutige Aussagen, dass sie und die Bibel so eindeutig bestätigen, dass ich hier sagen muss, wir haben hier völlige Übereinstimmung.
Über die Göttlichkeit Jesu, also Jesus ist Gott, ist deutlich, also von Anfang an hat das Leben eben gerade, du hast was Spannendes gesagt, das Leben ist nicht irgendwo hergeleitet. Jetzt würde ich ganz gerne noch so vielleicht 2, 3 Bibeltexte mit dir angucken, wir haben nur noch irgendwie 3 Minuten, aber vielleicht, oder vielleicht magst du, mir fallen jetzt so 3 Texte ein, über die ich eigentlich mit dir sprechen will, vielleicht sagst du den einen oder anderen, können wir drüber sprechen.
Ansonsten nehmen wir das in der nächsten Folge dann.
Genau, ich würde sagen, also wir hätten Sprüche 8, wäre mal interessant, Vers 22, 24, ich hätte Kolosser 1, Vers 15, würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und zu diesem hier, vielleicht in Johannes 5, Vers 26, vielleicht kennst du diese Verse.
Ja klar, vielleicht nehmen wir Kolosser zunächst mal.
Kolosser 1, 15?
Ja.
Gerne.
Kolosser 1, 15 ist die berühmte Stelle, wo er der Erstgeborene über alle Schöpfung genannt wird, oder?
Genau, und da wäre halt Frage, wie kann er der Erstgeborene sein, wenn er doch von Anfang an da war? Und also es gibt keine Zeit, in der er nicht war.
Ja.
Wie kann er dann geboren sein?
Gute Frage und... die Antwort ist auch direkt im Abschnitt auch zu finden. Jetzt hier, Vers 15. Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Die Frage ist ja jetzt, was bedeutet Erstgeborene? Unsere erste Intuition ist, Erstgeborene ist jemand, der zuerst geboren ist. Genau. In Bezug auf Zeit, oder? Ja. Wir lesen mal ein bisschen weiter. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Damit den gleichen Begriff Erstgeborene aus den Toten. Nun müssen wir eine simple Frage stellen. Meint das, dass Jesus der Erste war, der von den Toten wieder auferstanden ist?
Mit Sicherheit nicht.
Und die Antwort ist definitiv nein. Schon 1500 Jahre vorher ist Mose, und ungefähr 1400 Jahre vorher, ist Mose von den Toten auferstanden. Wenn es also nicht eine Aussage in Bezug der Zeit ist, der früher als andere, was meint es dann? Er ist der Erstgeborene nicht in Bezug auf Zeit, sondern Erstgeborener bedeutet im hebräischen Denken, hat nicht nur die Konnotation von einer Zeitbezogenheit, sondern auch von Rang. Denn der Erstgeborene bekommt immer das doppelte Erbe. Ja, der Erstgeborene soll das geistliche Erbe antreten, das geistliche Erstgeburtsrecht haben.
Deswegen konnte man es auch weitergeben, das Erstgeburtsrecht.
Genau, der Erstgeborene, das war ein Rang auch. Und was hier deutlich wird, er ist der Erste, er ist der Oberste von allen, die von den Toten auferstanden ist, weil seine Auferstehung eine andere war als die aller anderen, wie wir gesehen haben. Etwas Besonderes, daran zeigt sich seine Göttlichkeit. Die Auferstehung von den Toten beweist, dass er Gott ist und deswegen über allen anderen steht. Und so beweist seine Schöpfung, die er geschaffen hat, dass er Gott ist und über allen anderen steht. Nicht, dass er vor jemand anderen in die Existenz kam. Also es ist dieses Erstgeborene bezieht sich hier auf den Rang, nicht auf einen Zeitpunkt. Und damit, denke ich, können wir vielleicht diesen Punkt sehr, sehr deutlich erklären.
Genau, also das ist eine Rangstellung. Jetzt, eigentlich müssten wir die anderen beiden Fragen in die nächste Sendung, ist das okay?
Das machen wir gerne.
Wenn wir noch, also Sprüche 8, 22 bis 24 und... Johannes 5, Vers 26, würde ich ganz gerne noch diskutieren. Machen wir denn aber in unserer nächsten Sendung, unter Zeit wegen. Danke dir. Es ist spannend, dass wir dieses Thema behandeln können. Auch wenn du sagst, bitte Schuhe ausziehen, wenn du darüber sprecht. Ist ja vielleicht eine gute Anmerkung, die wir uns halten. Dann machen wir nächste Woche weiter, sprechen weiter über die Dreieinigkeit. Vor allem auch der Geist wird ein bisschen mit eine Rolle spielen, dass wir uns den mal angucken. Und natürlich noch ein paar schwierige Texte, in die wir reinkommen wollen. Vielen Dank dir. Danke an alle Zuschauer, dass ihr mit uns diese Themen behandelt, dass wir die gemeinsam studieren dürfen. Euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.